HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Jumbo, Jumbo, Buana, Habarigani, Nzurisana.
This is AMREF Foundation Control. How do you read?
Bettina Wadera funkt aus dem Kontrollraum der Flying Doctors in Nairobi.
Kenias Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren konstant um beeindruckende 6% gewachsen. Trotzdem hat es die höchste Jugendarbeitslosigkeit in der Region.
One would wish that it say.
Man würde sich wünschen, dass der demografische Wandel zu einem Gewinn führt. Aber so wie es zurzeit aussieht, sitzen wir auf einer Zeitbombe.
Jumbo, Jumbo, Buana.
Lois besucht die höhere Schule. Sie strengt sich an, weil sie später mal ein gutes Leben führen möchte. Ihrer Familie geht es jetzt schon besser als vielen anderen Kenianern.
Meine Cousine lebt auch bei uns. Und dann gibt es auch noch meine Haushilfe. Und das ist auch üblicher in Kenia, dass die Haushilfe im Haus lebt.
Always for me goes back to education.
Darauf läuft alles hinaus, auf die Bildung. Wir müssen die Jugend mit diesen Fähigkeiten ausrüsten, damit sie sich selbst stark machen kann.
Jumbo, Jumbo, Buana, Habarigani.
Heute machen wir Station in Nairobi, in einer Stadt, die sich schneller verändert als andere afrikanische Städte. Man kann dort sehen, wie clever junge Leute Chancen nutzen. Das Internet macht es möglich. In der digitalen Vernetzung liegt nämlich die Zukunft. Und das wissen die Kenianer alle, ganz ohne ausländische Nachhilfe. Sogar die meisten Bauern besitzen ein Mobiltelefon. In Nairobi hat kürzlich auch Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras ihre Initiative Pro Afrika vorgestellt, auf dem dortigen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel. Und die Wahl fiel da nicht zufällig auf Nairobi. Sie ist nämlich die Stadt in Ostafrika, die zwar, klar, viele Probleme hat, die aber auch summt und brummt und vibriert. Das hat jetzt sogar die deutsche Regierung entdeckt. Und wir mischen uns deshalb in den nächsten 50 Minuten unter die Menschen, zusammen mit unserer Korrespondentin Linda Staude. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Über 4 Millionen Einwohner hat die kenianische Hauptstadt und die wächst rasant. In welchem Stadtteil leben Sie?
Der Stadtteil, dem ich lebe, der heißt Loresho, der ist im Westen der Stadt. Man muss sich Nairobi nicht nur als 4-Millionen-Metropole vorstellen, sondern auch als eine Flächenstadt. Also man fährt durch Nairobi und denkt an irgendeiner Stelle, ach, jetzt kommen die Bananenfelder, jetzt ist es zu Ende. Aber tatsächlich geht Nairobi noch ein ganzes Stück weiter.
Und haben Sie gute Kontakte zu Ihren Nachbarn?
Ich habe unglücklicherweise überhaupt keine Kontakte zu meinen Nachbarn, weil Nairobi ist nicht nur eine große Stadt, sondern sie ist auch in vielen Teilen eine sehr unsichere Stadt. Die wird nicht umsonst als Spitzname Nairobi genannt, von dem englischen Wort für Raub. Das heißt, Sicherheit steht hier an allererster Stelle. Und in der Gegend, wo ich wohne, hat jedes Haus einen riesenhohen Zaun. Es hat Wächter vor der Tür. Die meisten haben sogar bissige Hunde, um sich bewachen zu lassen. Das heißt, wenn ich meine Nachbarn kennenlernen wollte, dann müsste ich tatsächlich an all diesen Sicherheitsmaßnahmen vorbei und an der Tür klingeln.
Aber außerhalb solcher Estates, in denen Sie leben, ist ja gute Nachbarschaft wichtig, vor allem dann, wenn sich Christen und Muslime dasselbe Viertel teilen. Diese Nähe zwischen den Religionen gebiert anderswo in Afrika riesige Konflikte. Aber Nairobi ist anders, überraschend anders, wie Antje Dikans erlebt hat.
In der Jeddah-Moschee versammeln sich junge Männer zum Gebet. Sie ist eine der bekanntesten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, denn sie liegt direkt am Rande von Kibera, dem größten Slum. Zuletzt ist sie noch bekannter geworden. Die Jeddah-Moschee leuchtet in knalligem Gelb, von der Wand bis zum Dach. Muslimische Jugendliche haben sie angestrichen, gemeinsam mit jungen Christen, erzählt einer der Maler.
Members from the Islamic community and also the Christian community. We came together so that we can be able to paint the mosques and the churches together.
Genau wie der Moschee hätten sie auch der Kirche zusammen einen neuen Farbton verpasst. Die liegt nur ein paar hundert Meter weiter. Muslime und Christen leben in dem Slum wie auch an anderen Orten Kenias eng beieinander. oft ein explosives Verhältnis.
People don't seem to like one another.
Die Leute mögen sich nicht, sagt der anglikanische Priester Albert Wurescha. Sie reden schlecht über die andere Religion. So wird das auch unseren Kindern schon eingeimpft. Besonders schlimm ist es, wenn in dem ostafrikanischen Land mal wieder Islamisten aus dem benachbarten Somalia zugeschlagen haben. Vor gut 3 Jahren griffen sie ein Einkaufszentrum an. Es gab Anschläge auf eine Universität und auf einen Bus. Nach solchen Ereignissen stehen alle Muslime am Pranger, erzählt Sheikh Yusuf Nassur von der Jeddah-Moschee. Das waren schreckliche Vorfälle. Danach haben die Christen in ganz Kenia Ängste entwickelt. Man könnte sagen, eine Islamophobie. Das Projekt mit den gelben Kirchen und Moscheen soll dieser Entwicklung gegensteuern. Color in Faith nennt es sich. Frei übersetzt eine Farbe, die für gegenseitiges Vertrauen stehen soll. Initiatorin Nabila Alipay erzählt, warum die Wahl auf Gelb fiel. Es ist eine neutrale Farbe und es ist die Farbe des Lichts, das die Dunkelheit vertreibt. Wenn man alte Kirchenmalereien sieht, scheinen die Engel immer durch Gelb zum Leuchten gebracht zu werden. Inzwischen gibt es außer in Kibera, vor allem auch in der Küstenregion Kenias, viele gelbe Kirchen und Moscheen. Wichtiger als der Anstrich ist bei dem Projekt der Austausch zwischen den Religionen. Die 17-jährige Lillian erzählt, dass sie viele muslimische Freunde getroffen hat.
I met so many Muslim friends since I was young. I've never been having Muslims friends.
Christen kommen in die Moschee, um dort gemeinsam mit den Muslimen zu beten und andersrum. Sie tauschen sich regelmäßig aus und feiern auch mal zusammen. Für den 24-jährigen Imran aus Kibera bleibt da nur noch ein Wunsch. Wir müssten das nicht nur unter Christen und Muslimen machen, sondern auch Hindus und Buddhisten mit einbeziehen, sagt er. Als Zeichen, dass ganz Kenia zusammensteht.
H2 der Tag auf Weltreise, heute in Nairobi, zusammen mit unserer Korrespondentin Linda Staude. Frau Staude, Christen und Muslime streichen gemeinsam Kirchen und Moscheen, wie wir eben in dem Bericht hörten. Das machte sogar Schule. Verbreitet sich das Modell?
Also es ist eigentlich grundsätzlich in Kenia nicht so, dass es große Konflikte zwischen Christen und Muslimen gibt. Die Menschen leben hier relativ friedlich zusammen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Land ziemlich aufgeteilt ist nach Ethnien und damit auch nach Religionen. Also es gibt muslimische Gegenden, die aber praktisch vollständig muslimisch sind im Norden des Landes und an der Küste. Der große Rest, nämlich über 80%, ist christlich. Das ist ein bisschen anders in Nairobi, weil natürlich hier so ein Schmelz von allen Gegenden des Landes ist. Dort vor allen Dingen in den Slums, da sitzen die Menschen auch mal dicht aufeinander. Da kann es schon mal zu Konflikten kommen. Aber an sich sind Kenianer tolerant, was Religion betrifft.
Also, dass der Mensch von vornherein definiert wird, der ist Christ und der ist Muslim. Das ist so nicht im Alltag?
Also Religion spielt eine große Rolle und die Menschen definieren sich auch über ihre Religion. Und es ist zum Beispiel bei den Christen so, ein Christ verbringt den ganzen Sonntag in der Kirche, anders als bei uns, wo ein Gottesdienst ja normalerweise mal nach einer Stunde vorbei ist. Das ist hier schon sehr, sehr wichtig. Und bei den Muslimen ist das nicht anders. Die halten sich an ihre Gebetszeiten. Man erkennt sie auch im Straßenbild natürlich an ihrer anderen Art und Weise, sich zu kleiden. Aber das führt normalerweise nicht zu Konflikten. Das geht erst in Probleme, wenn es zum Beispiel wieder einen Terroranschlag gegeben hat.
So war das vor 4 Jahren in Nairobi in der Westgate Mall. Da haben rund ein Dutzend Geiselnehmer aus der somalischen Shabab-Miliz über 80 Stunden lang Angst und Schrecken verbreitet. Die Opfer, deren Opfer waren Christen und Muslime. Kommen kenianische Muslime nach solchen Attentaten in Erklärungsnot? Müssen christliche Gruppen von Racheakten abgehalten werden?
Also von Racheakten habe ich hier tatsächlich noch niemals etwas gehört. Das hat eher was mit Misstrauen zu tun und mit Angst. Und natürlich haben dann die islamischen Würdenträger auch mehr oder weniger die Verpflichtung, wieder für Frieden zu sorgen und zu erklären, dass das nicht eine grundsätzliche Sache des Islam als solchem ist. Es wird ein bisschen dadurch vereinfacht, dass Al-Shabaab ja normalerweise aus Somalia kommt. Es war anders bei dem großen Anschlag in Garissa auf die Universität. Das war der blutigste Anschlag in Kenia seit Jahrzehnten. Da waren die Täter tatsächlich radikalisierte Kenianer, die sich Al-Shabaab angeschlossen haben. Und da ist hier wirklich die Panik losgegangen.
Also, dass man ähnliche Probleme hat wie in Europa, dass diejenigen, die Anschläge begehen, aus den eigenen Reihen kommen und dass man die nicht einfach ausweisen kann.
Ja, das Problem ist natürlich, weil es hat ja hier, wie gesagt, das ist nicht grundsätzlich eine religiöse Sache, sondern hat was mit Ethnien zu tun. Es gibt Gegenden in Kenia, die ganz schlichtweg, schlicht und ergreifend vernachlässigt wurden. Und da gehört sicherlich der muslimische Norden zu und da gehört auch die Küste dazu. Und dann haben sie junge Menschen, die dort sitzen und keine Aussicht auf Zukunft haben. Und da kommen natürlich solche Werber von Al-Shabaab, die gerne auch mal mit Dollarnoten um sich schmeißen, haben da ein leichtes Spiel. Und auch dort gibt es islamische Geistliche, die dort Hass gepredigt haben in der Vergangenheit.
Und wie groß ist die Unterstützung für islamistische Gruppen aus Somalia selbst? Nach Kenia sind ja in den vergangenen Jahrzehnten Hunderttausende Somali geflüchtet. Sind diese Migranten ein Reservoir für religiöse Radikalität oder wird das vermutet, das sind Brutstätten?
Das ist, was die kenianische Regierung behauptet hat. Wir hatten hier lange Zeit das größte Flüchtlingslager der Welt in Dadaab. Das sind praktisch vollständig Flüchtlinge aus Somalia. Und Kenia hat angedroht, die kenianische Regierung, wir wollen Dadaab dicht machen, weil dort eine Brutstätte für Terroristen ist. Sie haben keinerlei Beweise dafür vorgelegt. Und das Problem ist, dass es in Kenia selbst ethnische Somalis gibt. Also das sind keine Somalier von der Staatsbürgerschaft, sondern das sind somalische Kenianer. Plus die Flüchtlinge, die gekommen sind. Und es hat nach diesen Anschlägen sowas wie einen Generalverdacht gegeben gegen somalische Menschen somalischer Abstammung. Und das hat die Gruppe unglaublich unter Druck gesetzt und ist natürlich auch nicht günstig, wenn man versucht, Radikalisierung zu verhindern, die Menschen von vornherein mal als Terroristen zu behandeln.
Es gibt aber in Nairobi und in ganz Kenia natürlich nicht nur Christen, also katholische Christen und Muslime. Welchen Einfluss haben eigentlich evangelikale Gruppen in Kenia?
Also in Kenia ist das noch nicht so groß, aber man muss sagen, eigentlich in ganz Afrika ist die Zahl der Menschen, die evangelikale Kirchen besuchen, gar nicht so groß. Aber der Einfluss, der ist inzwischen in vielen Ländern gewaltig. Ich brauche bloß in das Nachbarland Uganda sehen. Dort war der Einfluss so groß, dass es neue Gesetze gegeben hat, zum Beispiel gegen Homosexualität und in dieser Reform. Da war eine Zeit lang sogar die Todesstrafe für Homosexuelle vorgesehen. Und das geht ganz eindeutig auf den Einfluss evangelikaler Kirchen aus den USA zurück, die hier wirklich extrem tätig sind. Und man kann nicht wirklich sagen, dass das ein guter Einfluss für Afrika ist.
Haben die auch eigene Fernsehkanäle? Also können die sich bemerkbar machen?
Also sie machen sich schon bemerkbar. Also eigene Fernsehkanäle habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die Kirchen, die hier gegründet werden, die einzelnen Kirchen, die sind zum Teil recht groß. Mhm. Und sie haben vor allen Dingen die Kontakte zu den Politikern, die natürlich am wichtigsten sind, weil nur so können sie Einfluss verüben.
Nairobi, heute unsere Station des Tags auf Weltreise. Und die Lektüre für unsere Reise haben wir beim kenianischen Schriftsteller und Journalisten Kenneth Binyavanga Wainaina gefunden. Seine Memoiren sind es, die uns gefesselt haben. Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben, 2013 im Heidelberger Verlag Wunderhorn erschienen, und dort begegnen wir John, dem Prediger.
Der Prediger kommt heran, um sie besonders willkommen zu heißen, und wir stehen hinter ihr, scharren mit den Füßen und haben die Hände wohlerzogen auf dem Rücken verschränkt. Wir gehen in das Klassenzimmer, das aus nichts anderem als Reihen zerbrochener Bänke besteht. Alle Fenster, sie stammen noch aus der Kolonialzeit, sind zerbrochen. Wir setzen uns. Der Prediger ist groß und schlank, hat wässrige Augen. Selbst hier in der Deliverance Church hält man ihn für übermotiviert. Hier sollen die Toten auferstehen, die Kranken geheilt werden. Seine Stimme kommt aus dem Bauch, rau und heiser, und Blut steigt ihm in die Augen. Ich warte auf den schrecklichen Augenblick, indem er fragen wird, wer von euch hat noch nicht das Blut Jesu empfangen? Und ich werde mich weigern, die Hand zu heben, und Moms Schweigen wird schmerzen, und dann spenden wir Geld, und dann kommen die Lieder, und die Kehlen öffnen sich, alle, wie nachts bei den Grillen. Einige Augen verdrehen sich, die Brust eines Mannes hebt und senkt sich heftig, und er keucht, als ob die Dämonen im nächsten Augenblick aus seinem Herzen sprengen wollten. Er weint. Prediger John fordert sie zu springen auf. Springt und seid geheilt. Springt geradewegs in den Himmel. Springt über die lodernden Feuer. Der Krüppel hat die ganze Zeit über in all den Stunden kein Wort gesagt. Er hat zu Hause nichts gesagt, als er mit Tee und Untertasse kämpfte. Er hat nichts gesagt, als ich ihn begrüßte. Seine Geräusche sind nur Metallklammern, die gegen Holzkrücken schlagen. Das Schaben von Holz auf dem Fußboden. Das Flüstern formloser Hosen, die über den Boden schleifen. Das lauteste Geräusch, das er von sich gibt, ist ein unermessliches Schweigen. Jedes Mal, wenn er sich bewegt. Ich warte darauf. Warte auf den Riss und das Aufbrechen. Das Aufeinandertreffen von Metall, Holz und Knochen. Dann spricht er.
Linda Schaude, in der Wikipedia-Enzyklopädie steht über den 46 Jahre alten Autor Vanaina, dass er sich vor Jahren als homosexuell geoutet habe. Schadet ein solches Bekenntnis in Kenia? Ist Homosexualität überhaupt ein Thema?
Also das war sehr mutig, dass er sich geoutet hat. Kenia ist eines der vielen Länder in Afrika, in denen Homosexualität verboten ist. Es ist illegal. Es gibt theoretisch Gefängnisstrafen, die bis in mehrere Dekaden reichen. In Kenia wird das nicht so sehr umgesetzt. Also man landet nicht wirklich im Gefängnis. Aber die Diskriminierung ist da. Und der kenianische Präsident hat bei dem Obama-Besuch gesagt, Homosexualität und die Liberalisierung von Homosexualität ist für die Kenianer keineswegs ein Thema. Das heißt, man hält gerne an diesen Vorurteilen fest.
Und an diesen Vorurteilen halten wahrscheinlich Christen wie Moslems gemeinsam fest.
Oh ja, und man kann wirklich nicht sagen, dass die Christen da toleranter sind in irgendeiner Art und Form. Im Gegenteil. Also auch da kann man nur wieder das Beispiel Uganda heranziehen, wo das noch sehr viel extremer ist als in Kenia, wo es tatsächlich schon Morde an bekannten Homosexuellen gegeben hat, Hetzaufrufe in den Tageszeitungen und solche Geschichten. Wie gesagt, da ist Kenia noch ein besseres Pflaster dafür. Aber sich wirklich hinzustellen und zu sagen, ich bin schwul, ist eine sehr, sehr mutige Tat, die nicht wirklich zu empfehlen ist.
Also spielt die sexuelle Neigung sicher auch im Arbeitsleben eine Rolle, aber wahrscheinlich nicht auf den Rosenfarmen Kenias. Dort kommen die Rosen her, die wir in Deutschland zum Muttertag verschenken. Und diese Rosen, die kommen aus Nairobi in Frankfurt an. Sandra Winzer schildert uns, wo genau.
Da hinten steht sie, die MD-11. Um 6 Uhr heute Morgen kam der Flieger am Flughafen in Frankfurt an, direkt aus Nairobi. 60 Tonnen Rosen hat er im Bauch. Nicht lange dauert es, bis die Blumen im Perishable Center ausgeladen werden. Oliver Blum von der Lufthansa Cargo erklärt, das Center ist ein Umschlagsplatz für Waren, die frisch bleiben müssen.
Dazu zählt alles, was verderblich ist. Alles, was Sie an Lebensmitteln haben, Obst, Fleisch, Gemüse, Fisch, aber auch Blumen und Pflanzen.
65.000 Tonnen Güter werden hier jedes Jahr abgefertigt. 20.000 davon sind Rosen. Ihr Ziel sind Großhändler in Deutschland, Großbritannien und in der Schweiz. In der Halle ist es kühl, 8 Grad Celsius, damit alles frisch bleibt. Wir tragen eine Kappe und eine dicke Jacke. Lagerleiter Herr Limanes.
Wir haben von plus 28 Grad bis minus 30 Grad. Für verschiedene Produkte und Pharma 3 bis 7 Grad. Und die normale Lagertemperatur ist bei plus 12 Grad.
Jede Woche kommen 4 Flüge mit Rosen aus Nairobi in Frankfurt an. Vorgestern Abend wurden sie dort geschnitten. Danach im Kühlhaus auf 10 Grad runtergekühlt, mit Wasser versorgt und in Kartons in den Flieger nach Frankfurt geladen. Oliver Blum.
Heute sind ca. 60 Tonnen Blumen aus Nairobi angekommen, größtenteils für den bevorstehenden Muttertag. Das muss jetzt schnell gehen, damit die auch noch gleich in den Handel rein können.
Laut Lufthansa Cargo ist es günstiger und umweltfreundlicher, die Rosen auf Reisen zu schicken. Der Transport soll weniger CO2 verursachen als Wasser und Wärme, die man bei einem Anbau in Europa brauchen würde. Bevor die Blumen und andere Waren aber das Flughafengelände verlassen, werden sie unter die Lupe genommen. Von den Mitarbeitern des Pflanzenschutzes, sagt Oliver Blum.
Auf Schädlinge, manchmal prüft man auch, ob die richtigen Pestizide verwendet worden sind. Und wenn das alles okay ist, kriegen wir die Freigabe vom Pflanzenschutz. Die Ware wird verzollt und dann kommt der Händler, holt seine Blumen ab und ab in den Verkauf.
2 bis 4 Stunden dauert der Vorgang. Seit 10 Uhr heute stehen die Kartons bereit, vor großen Toren, die von Lastwagen direkt angefahren werden können. Die Rose aus Afrika liegt fast 8000 Kilometer zurück, bis sie in der Vase landet. Dort kann sie etwa 10 Tage lang blühen und die Mütter in Hessen erfreuen.
Aber Linda Staude, in Nairobi, die kenianische Wirtschaft, die ist nicht nur auf Rosen gebettet. Jedes Jahr drängen 800.000 junge Kenianer auf den Arbeitsmarkt. Wo kommen die unter?
Sie kommen eben nicht unter und das ist das ganz große Problem. Weil das die Bevölkerung hier so stark wächst, ist es fast unmöglich, selbst bei Wachstumszahlen von 6% in den vergangenen Jahren, so viele neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die kenianische Wirtschaft, die hängt zu 80% immer noch von der Kleinstlandwirtschaft ab. Es gibt natürlich Dienstleistungsunternehmen, es gibt wenige Fabriken, aber nichts in der Größenordnung, was 800.000 neue Arbeitsplätze jedes Jahr schafft. Würde. Und sie haben auch das Problem, also das betrifft natürlich die Akademiker genauso wie die Menschen, die nicht zur Universität gegangen sind. Und für die gibt es eigentlich überhaupt keine wirkliche Form der Ausbildung, weil so etwas wie bei uns, das duale Ausbildungssystem, wo ich lerne, Klempner, Elektriker oder sonst irgendwas zu sein, das gibt es in Kenia einfach nicht.
Und in jüngster Zeit sind auch die Lebenshaltungskosten gestiegen, wie man hier sogar in Zeitungsartikeln lesen kann. Was sind die Ursachen?
Also wir hatten eine gewaltige Inflation in diesem Jahr. Die erste Ursache ist natürlich, dass wir hier eine Dürre hatten und immer noch in Teilen des Landes haben. Das heißt, die Ernte an vor allen Dingen Mais, was hier das Grundnahrungsmittel ist, die ist ziemlich ruiniert gewesen. Es hat aber natürlich auch was mit Politik zu tun, weil nämlich die Regierung auf diese absehbare Krise nicht rechtzeitig reagiert hat. Also es war eigentlich klar, der Mais wird nicht reichen, also muss ich importieren. Das ist viel, viel, viel zu spät erfolgt und wir hatten hier wirklich zum Teil die Situation, dass es in den Supermärkten überhaupt kein Maismehl mehr gegeben hat, dass Zucker rationiert worden sind, dass die Milchprodukte nicht mehr da waren, weil natürlich auch die Kühe gestorben sind in der Dürre und dass die Preise halt wirklich explodiert sind. Das ist für jemanden wie mich, der aus dem Ausland kommt und ein relativ hohes Gehalt hat, eine sehr ärgerliche Sache, aber nicht tragisch. Aber für die Menschen hier, die ja nun immer noch zu einem großen Prozentsatz arm sind, heißt das, sie haben einfach Mahlzeiten ausfallen lassen müssen, weil sie sich das Essen effektiv nicht mehr leisten konnten.
Aber die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Tsipras hat auf dem deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel in Nairobi kürzlich gesagt, der Markt ist gerade erst dabei, sein Potenzial zu entfalten. Und der Markt, das meint den kenianischen Markt. Wo tut das der Markt denn so, dass dabei auch Jobs entstehen?
Ja, das ist genau das Problem. Klar, man sagt natürlich, wir haben hier eine wachsende Mittelschicht. Das heißt also, die Menschen haben mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, sie fragen auch mehr nach. Das heißt, sie wollen Produkte kaufen, die natürlich für Europa im günstigsten Falle aus der EU geliefert werden, weil wir dann hier einen Markt haben. Im Umkehrschluss heißt das aber natürlich nicht, dass die Unternehmen hier Schlange stehen aus dem Ausland, um hier auch zu investieren, Fabriken zu bauen und Leute einzustellen. Es ist ein guter Absatzmarkt, aber eben etwas, wo gerade der eher konservative deutsche Unternehmer sagt, ja, das kann ja auch gefährlich sein und unter Umständen gibt es Gewaltausbrüche und es gibt Schwierigkeiten mit den Transportkosten sind hoch, es gibt viele Schwierigkeiten mit der Stromversorgung. Also investiere ich hier lieber nicht und an dem Punkt sind wir momentan.
Aber andere waren weniger zögerlich als die Deutschen. China zum Beispiel hat gerade eine neue Eisenbahnlinie zwischen Nairobi und Mombasa gebaut. Die kostete rund 3 Milliarden Dollar. Was bringt das Kenia?
Also die Chinesen sind hier in ganz Afrika schwer dabei, Infrastruktur zu bauen, nämlich Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen. Das ist etwas, was die gesamte Gegend und natürlich auch Kenia ganz, ganz dringend braucht. Kenia hat eine schwer überlastete Straße, gerade von Mombasa, was mehr oder weniger der einzige Hafen hier in der ganzen ostafrikanischen Region ist, wo Importgüter kommen, und um sie ins Landesinnere zu bringen. Und diese Straße ist völlig überlastet. Das heißt also, dass jetzt diese neue Bahnlinie da ist, ist ein großer Vorteil. Bisher geht sie allerdings nur bis Nairobi, noch nicht weiter. Also es dauert noch ein paar Jahre, bis die wirklich genutzt werden kann. Es hat aber auch auf der anderen Seite den Nachteil, die Chinesen leisten keine Entwicklungshilfe, die machen keine Geschenke. Das heißt, Kenia nimmt für diese Bauprojekte, wie all die anderen Nachbarländer auch, immense Kredite auf. Das heißt also, die Staatsverschuldung hier in der ganzen Region, die wächst momentan und irgendwann können sich die Länder hier diese Investitionen nicht mehr leisten.
Trotzdem investiert China, aber das tut es auch nur, wenn die politischen Verhältnisse in Kenia stabil sind, und deshalb fiebern alle den kommenden Wahlen am 8. August entgegen. An diesem Tag nämlich werden der Präsident, die Abgeordneten und die Gouverneure gewählt. Und wie in Kenia Wahlkampf abläuft, hat auch Binyavanga Wainaina in seinen Memoiren beschrieben.
Der Präsident steht auf dem stumm geschalteten Bildschirm. Hinter ihm eine Reihe Provinzbeamter in Khaki-Uniform und Tropenhelm. Vor ihm reihenweise angetretene Menschen. Stammestänzer, Soldaten, Pfadfinder. Zwei dünne Kalenjin-Langstreckenläufer klettern auf das Podium, um aus den Händen des Präsidenten, der zum selben Volk gehört wie sie, ihre Medaillen in Empfang zu nehmen. Ich mache die Augen zu. Der Gikuyu-Buchstabe M verlässt seinen Platz im Stadion und rennt, auf der Suche nach dem Gikuyu-B, wie wahnsinnig herum. Sie finden und umarmen sich und werden von der Furcht zu einem neuen, einzigen Buchstaben, zu einem Stamm vereint. Mbi. Manchmal probiert man es, aber der Zunge gelingt es nicht, sich richtig um die Regeln zu legen. A, Mbi, Zi. Polizisten kreisen sie ein, der Präsident macht eine kurze Pause. N beginnt zu hetzen, wie es dort in sauber ausgerichteten kolonialen Stadionreihen steht, in Nationalstadionreihen. D zittert wie eine Ziehharmonika und schlängelt sich zu N hinüber. Sie beginnen, Walzer zu tanzen. Kanu Katun Kaki will durchsetzen, dass sie sich anständig benehmen. Seid das, was ihr sein sollt. Bleibt still und tut, was Kenya Kaki sagt. Kanu, unsere eine und einzige Partei ist Vater und Mutter, sagt Präsident. Und Kaki-Volk salutiert.
Wahlen, Linda Staude, sind in Kenia eine heikle Sache. 2007 folgten den Wahlergebnissen schwerste Krawalle mit vielen Toten. War das eine Ausnahme?
Also es gibt immer in einigen Gegenden nach den Wahlen Ausschreitungen, wo auch Menschen zu Tode kommen. Aber diese Nachwahlgewalt 2007, 2008, das war tatsächlich eine Ausnahme. Es sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Fast eine halbe Million sind vertrieben worden. Die Ursachen sind natürlich auch die Wahlen. Also es geht hier immer um Wahlfälschung und wer wird benachteiligt und so weiter. Aber es hat oftmals auch tiefer liegende Ursachen, wenn solche Gewalt ausbricht, die in den Wahlen dann eigentlich ein Ventil finden. Zum Beispiel der Streit um Land, der Streit um Ressourcen, der Streit um Macht und solche Geschichten, die hier eben immer nach dem Prinzip Ethnie, also Volkszugehörigkeit, gesehen werden.
Wenn aber die Lebenshaltungskosten in Kenia so hoch sind, wie Sie vorhin beschrieben haben, dann liegt doch eigentlich ein Machtwechsel in der Luft. Wer bietet sich denn als Alternative zu Präsident Kenyatta an?
Also das Problem in Kenia ist eigentlich, dass über die Themen hier selten Wahlkampf gemacht wird. Klar, es wird natürlich gerne mal gesagt, ha, der Präsident hat vernachlässigt, rechtzeitig auf diese steigenden Lebensmittelpreise zu reagieren. Aber dass das tatsächlich auf das Wahlergebnis einen Einfluss haben könnte, das würde voraussetzen, dass hier Wahlkampf nach Themen und nach Wahlprogramm gemacht wird. Ist einfach nicht der Fall. Hier wird mehr oder weniger eine Mathematik betrieben, der gehört zu meiner Volksgruppe, den wähle ich. Das heißt, habe ich eine große Volksgruppe, habe ich auch eine Chance, den Präsidenten zu stellen. Uhuru Kenyatta ist Kikuyu. Er ist in Koalition mit einer zweiten großen Volksgruppe, nämlich den Kalenjin. Das ist sein Vizepräsident. Und alle Auguren sehen im Moment vor, dass diese beiden auch die zweite Amtszeit bekommen werden. Raila Odinga ist aus der dritten großen Volksgruppe, Luo, ist schon mehrfach gescheitert bei Wahlen. Und ich, ehrlich gesagt, rechne mir keine großen Chancen aus, dass Raila Odinga diesmal Präsident wird.
Ist das der Grund, warum der Präsident kürzlich einfach mal nicht zum Fernsehduell mit seinem Herausforderer erschienen ist? Dieser Herausforderer konnte 90 Minuten live allein Wahlkampf machen. Kann sich das der Präsident einfach leisten, nicht in den Ring zu steigen?
Der Präsident kann sich das leisten. Und ganz davon abgesehen, Raila Odinga wollte auch erst nicht kommen. Er hat gesagt, ach nee, da sitzen ja nur diese unabhängigen Kandidaten, die sowieso keine Chance hatten, weil Uhuru Kenyatta hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass er nicht kommen würde. Odinga hat sich das in letzter Sekunde anders überlegt und hat natürlich dann die Gelegenheit genutzt, sich großartig zu präsentieren. Aber auch diese Fernsehdebatten, sie spielen eigentlich keine große Rolle bei der Wahlentscheidung, weil es immer an erster Stelle erstmal danach geht, okay, wer gehört denn zu meinem Stamm?
Und bis zum 8. August ist es nicht mehr lange. Erleben Sie den Wahlkampf außerhalb Ihres Estates in Nairobi als Leidenschaftlich? Spricht da jeder drüber? Sieht man Plakate, Lautsprecher, Leute, die Werbung machen?
Oh ja, also die ganze Stadt ist gepflastert mit Plakaten und der Präsident und auch der Oppositionsführer, die machen eigentlich seit Monaten nichts anderes mehr, als mit irgendwelchen kleinen bunt geschmückten LKWs durch das Land zu ziehen und sich an die Wähler zu wenden. Aber in vielen Fällen ist das einfach nur ja Show mehr oder weniger. Also man fährt in die Gegenden, wo man weiß, dass man sowieso schon eine große Anhängerschaft hat und lässt sich zujubeln. Klar, man fährt auch in die Gegenden, wo die anderen, die Opposition oder im anderen Fall die Regierung groß ist. Aber das ist mir so, ja, um zu zeigen, dass man da auch mal gewesen ist. Aber es ist eigentlich nicht wirklich erfolgversprechend. Also es müsste schon Gewaltiges passieren, wenn Uhuru Kenyatta in Western Kenya, wo die ganzen Luos wohnen, die Mehrheit der Stimmen bekommen würde.
Wir hier in Deutschland sind auch im beginnenden Wahlkampf. Der wird inzwischen ein bisschen leidenschaftlicher und umso prachtvoller sind die Geschenke, die die Parteien den Wählern versprechen. Ist das in Kenia anders?
Es wird immer wieder gerne versprochen, etwas zu tun. Und man sieht auch deutlich, also bei dem Präsidenten, der an der Macht ist, dass er so auf den letzten Metern, in den letzten paar Monaten dann plötzlich anfängt, Wahlversprechen von vor der letzten Wahl zu verwirklichen. Das hat alles sicherlich einen gewissen Einfluss, aber es ist nicht der größte Einfluss. Also wie gesagt, die Ethnien sind hier schon mit das Wichtigste überhaupt und die Konflikte zwischen den Ethnien.
Die Opposition fürchtet ja am 8. August Wahlbetrug und hat deshalb eine Wahlzentrale im benachbarten Tansania eingerichtet. Sieht das nach Unruhen aus?
Also ich hätte, wenn Sie mich das vor, weiß ich nicht, 3 Monaten gefragt hätten, hätte ich gesagt, also Unruhen sind relativ ausgeschlossen. Was ich inzwischen höre, was hier auch an Vorbereitung, gerade in den Slum-Gegenden höre, wo es eben anders als in den anderen Vierteln Nairobis also wirkliche kleine Ghettos gibt von den verschiedenen Volksgruppen, die sich verfeindet gegenüberstehen, bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich glaube, es kommt viel darauf an, dass der Wahlverlierer am Ende sagt, okay, ich habe verloren. Sobald es einen Aufschrei gibt, das war Wahlfälschung und das geht gar nicht und da müssen wir jetzt was machen und wir sind mal wieder von der Macht entfernt worden und weggedrängt worden, dann befürchte ich, könnte es wieder Unruhen geben. Ob sie so groß werden wie 2007 und 2008, das kann ich echt nicht sagen.
Für diesen Fall könnten sich Kenia-Touristen am 8. August einfach an den Traumstrand auf der Insel Lamu zurückziehen und sie wären dort sogar weitgehend allein.
Ein schmales, himmelblaues Motorboot braust durch die Wellen. Ein Wassertaxi auf dem Weg von dem winzigen Flughafen von Lamu zu den Hotels im Dorf Scheller auf der Hauptinsel des Archipels. An Land zieht die malerische Fassade der historischen Lamu Town vorbei. Am anderen Ufer der Wasserstraße stehen dichte Mangrovenwälder, dann der weiße Traumstrand von Manda Island. Aber kaum jemand genießt die paradiesische Aussicht. Der kleine Kahn ist fast leer.
Past 3 years.
In den letzten 3 Jahren sind überhaupt keine Touristen mehr zu uns gekommen. Wir haben ein paar Gäste aus Nairobi, Mombasa, aus einigen arabischen Ländern, aber aus Europa oder anderen Ländern nichts. Auham Mohammed managt das Msafini Hotel auf Lamu Island. Ein hellgelb gestrichener Bau am Strand mit weiten Terrassen, überdachten Balkonen, Pool und einem Restaurant. Alles tiptop renoviert in den Boomzeiten von Lamu. Abdullah Sultan, der Chef der Reiseführer von Scheller, erinnert sich. Man hat nie länger als eine halbe Stunde am Anlegesteg gesessen und auf Touristen gewartet. Spätestens dann ist man losgezogen, weil es so viele Touristen gab. Aber dann kam der blutige Terrorangriff auf das Küstenstädtchen Mpeketoni 2014 mit über 50 Toten. Europäische Länder und die USA haben Reisewarnungen herausgegeben. Für die Insel eine Katastrophe, sagt Nina Chauvel vom Tourismusverband auf Lamu.
It's really hard for us to uplift all the time.
Es ist wirklich schwer für uns, optimistisch zu bleiben, obwohl auf den Inseln gar nichts passiert ist. Wir leben hier, wir fühlen uns sicher und wir wissen, dass die Regierung eine Menge Anstrengungen in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt hat. Wir sind hier auf einem wunderschönen Archipel und wir wollen diese Schönheit mit möglichst vielen teilen. Vor den vielen kleinen Läden auf der einzigen Geschäftsstraße in Lamu Town sitzen die Händler und Schwarzen. schwatzen. Der Strom ist weg, die Handwerker können nicht arbeiten und Kunden sind kaum unterwegs. Kleine Lebensmittelmärkte stehen in einer Reihe mit Geschäften für Kleider, Dekorationen, Schmuck und Werkstätten für reich geschnitzte Möbel. Auf rund 2 Kilometern kann man alles kaufen, was man zum Leben braucht. Zu Fuß, denn für Autos ist kein Platz in den schmalen Gassen. Sie sind gerade breit genug, um 2 Leute durchzulassen oder einen Esel. Mit Absicht, denn wenn der Wind durch sie bläst, dann ist es hier immer kühler. Erklärt Führer Hafiz Ahmed, besser bekannt als Captain Chui. Die sogenannten Swahili-Häuser mit den sonnendurchfluteten Innenhöfen, den Freitreppen in die oberen Stockwerke und den reichen Dekorationen im weißen Kalkstein gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Angelika Schütz betreibt in Shella 4 kleine Gästehäuser.
Wir versuchen, den kenianischen Tourismus nach Lamu zu bekommen, Leute aus Nairobi.
Kenianische Touristen halten Lamu über Wasser, gerade so. Aber die Besucher aus reicheren Ländern kommen wohl nur zurück, wenn die Reisewarnungen aufgehoben werden. Immerhin, Frankreich überprüft seine Einschätzung gerade. Andere Länder könnten folgen. Umra Omar vom Tourismusverband ist hoffnungsvoll.
A diamond is a diamond.
Ein Diamant bleibt ein Diamant und das ist Lamu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man ihn abstaubt, poliert und wieder anlegt.
Dust it, polish it and put it back.
Sie hören H2, der Tag auf Weltreise. Der Strand von Lamu unter Palmen, das ist ein wunderbarer und zurzeit sehr ruhiger Ort, um zu lesen und afrikanische Literatur zu entdecken, zum Beispiel die des Schriftstellers und Journalisten Binyavanga Wainaina. Der schaut in seinen Memoiren, eines Tages werde ich darüber schreiben, auch unter die Dächer aus glühendem Wellblech.
Stadt der heißen Sonne. Um uns herum ein großes Industriegebiet, ein Slum, eine Ebene aus Wellblechdächern. Nimm die Sonne. Biete ihr 10.000 Wellblechdächer an und bitte sie, nur der Form halber, den Dächern alles zu geben, was sie den Dächern nur geben kann. Und die Dächer beginnen zu verschwimmen. Sie knacken und knistern vor Aufregung. Wellblechdächer sind übellaunige Kreaturen. Den ganzen Tag ächzen und quietschen sie herum, werden sie vom Sonnenlicht zerfleischt, schwellen ihre Leiber vor Hitze und Licht und drohen in Scherben metallenen Lichts zu zerspringen, was ihnen nicht gelingt, weil Nägel sie ans Kreuz geschlagen haben. Wellblechdachleute gehen nicht ohne triftigen Grund in den grasigen, belaubten Teil der Stadt. Die Polizei wird sie festnehmen. Die Askaris der Stadtverwaltung werden sie verhaften. Je heißer es wird, desto mehr scheint es, als ob ein Teil der Hitze und des Lichts aus diesem Viertel ausbrechen wird. Wir stehen auf einem großen Flecken Erde, inmitten dieses wunderbaren und schrecklichen Lichts. Berge aus verbogenem Schrott und Ersatzteilen umgeben uns, sonnengebacken, rostgerötet, staubbraun gefärbt, schwarz von Öl und werfen Krumen besiegten Metalls auf den Boden. Autos, Autoteile, die Innereien von Klimaanlagen, tote Auspuffanlagen, die nicht mehr husten oder schnarchen oder Krankheit ausspucken können. Ein Mann rennt an mir vorbei, wedelt mit einem Ersatzteil und rattert laut etwas in Gikuyu vor sich her, und ein anderer Mann verfolgt ihn. Sie sind ein Paar, tanzen Arm in Arm und Schulter an Schulter, der eine lachend, der andere grummelnd. Der eine wird nach vorn gedrückt, der andere langt nach seiner Hand, der Hand, die das rasselnde Ersatzteil hält. Dann lacht der eine, der andere nicht. Und es ist ein Spiel und ein Tanz. Dann wird ein Kampf daraus.
In solche Slums kommen Kenia-Touristen nie, Linda Staude. Sie würden ihnen sicher auch abraten, geht da nicht hin.
Das würde ich definitiv, weil die Menschen in den Slums, die haben es gar nicht gerne, wenn sie sozusagen als Zootiere betrachtet werden und da Touristen kommen und mal ein bisschen Slum gucken wollen. Und es gibt einige Gegenden, da kann man als weiße Person auch, selbst wenn man einen guten Grund hat hinzukommen, zum Beispiel ich als Interviewer und versuche ein Interview in den Slums zu bekommen, nicht ohne lokale Begleitung hingehen, weil man sonst Gefahr läuft, dass man eins aufs Dach kriegt, und zwar ganz wörtlich gemeint.
Aber warum sollten Sie dorthin gehen wollen? Ist das, um Stimmungen zu erfragen, oder ist Slum nicht auch gleich Slum und nicht überall arm?
Also Slum ist schon gleich Slum. Es gibt in Nairobi jede Menge davon. Es gibt über 140 Slum-Gebiete, wobei Kibera mit zwischen 600 und 800.000 Menschen mit weitem Abstand der größte ist. Jetzt speziell im Vorwahlkampf sind das auch die sogenannten Hotspots, wo man befürchtet, dass sich Gewalt zusammenbrauen könnte. Und alleine das ist ein Grund für mich, dorthin zu gehen und mit den Menschen zu reden, um zu fragen, ja, wo sind die Probleme, warum passiert das, warum bereitet ihr euch auf Gewalt vor? Also von daher, und viele von den Hilfsprojekten, die es hier gibt, finden natürlich auch in den Slums statt, weil die Menschen dort eben die meiste Hilfe benötigen.
Lamu haben wir gerade eben in ihrem Stück gehört, ist im Augenblick nicht überlaufen, um es mal so zu sagen. Und deswegen hat auch der kenianische Präsident versucht, den Tourismus wieder anzukurbeln, indem er zum Beispiel Kindern unter 16 Jahren die Visagebühr erlassen hat. Mit Erfolg?
Also ich glaube, an der Visagebühr scheitert sicherlich nicht, dass Touristen, wenn sie nicht nach Kenia kommen, dass sie nicht kommen. Das Visum ist nicht besonders teuer und es ist sehr einfach zu kriegen. Also von daher sind das andere Probleme, die zum Teil auch wirklich irrational sind. Weil wenn Sie zum Beispiel sehen, dass im Ebola-Jahr eine Epidemie geherrscht hat an der Westküste oder in Westafrika, an einem anderen Ende des Kontinents, und die Menschen Angst hatten, hier nach Kenia zu kommen, was weiter von Senegal weg ist als Frankfurt zum Beispiel. Also das ist dann schon einfach nicht mit normalen Dingen zu erklären. Auch die Terrorismusangst. Ich meine, es hat Anschläge gegeben hier in Kenia auf Gegenden, wo Touristen aber auch niemals hinkommen, also speziell an der somalischen Grenze im Norden. Das ist etwas, wo Einheimische hingehen müssen, aber sicherlich nicht die Touristen. Also von daher ist dieser Einbruch nicht unbedingt rational zu erklären, aber er war Fakt und die Menschen hier haben wirklich schwer darunter gelitten. Es hat einen Einbruch von über 80% gegeben in einem halben Jahr. Also das war echt hart für die Leute hier, die vom Tourismus leben müssen.
Und wie ausgebucht sind derzeit die Lodges? Touristen vergessen ja auch wieder oder geben dann auch wieder sozusagen Kredit, vor allen Dingen, wenn sie Tiere beobachten wollen und können. Ist das gleich geblieben, dieser Zulauf auf die Lodges, wo man eben Gnus und die Big Five sehen kann?
Also es ist nicht gleich geblieben. In den Jahren, wo der Tourismus wirklich eingebrochen ist, da waren auch hier die Wildparks betroffen, die Nationalparks. Ich würde nicht sagen, dass es inzwischen wieder so voll ist, dass man absolute Schwierigkeiten hat, eine Unterkunft zu finden. Also man wird sicherlich noch was bekommen, aber langsam erholt sich der Tourismus wieder. Es ist nur ein gewaltiges Problem. Sobald etwas passiert wieder, irgendwo ein Anschlag passiert, dann wird das ganze Spiel wieder von vorne losgehen.
Dabei sind Tiere die Attraktion Kenias. Und Sie haben uns kürzlich eine Reportage geschickt, die nichts Gutes für die Zukunft der Giraffen verheißt.
Joseph schüttelt einladend einen Kanister mit Trockenfutter. Er gibt einer Gruppe Touristen ein paar Pellets auf die Hand. Die halten sie Salma vor die Nüstern. Die junge Giraffe streckt ihre lange blaue Zunge heraus, verschlingt das Stück genüsslich und lässt sich die Nase tätscheln. Doch das Giraffenzentrum in Nairobi ist kein Streichelzoo, sondern eine Zuchtstation, erklärt George Njagi.
It is a center for breeding.
Wir holen keine Giraffen aus dem Busch hierher, sondern züchten sie, um sie wieder auszuwildern.
We breed and take back into the wild.
Salma und ihre kleine Herde sind Rothschildgiraffen, leicht zu erkennen an ihren fleckenlos weißen Strümpfen. Die Spezies war fast ausgestorben und ist immer noch bedroht, wie alle Giraffenarten in Afrika. Das ist eine angsteinflößende Geschichte, die nirgends erzählt wird. Deshalb nennen wir das stilles Sterben. Die Leute glauben, Giraffen sind überall, aber unglücklicherweise verschwinden sie langsam in vielen Ländern Ost- und Zentralafrikas. So Giraffenschützer Julian Fennessy. Nach der letzten Schätzung leben in ganz Afrika weniger als 100.000 Tiere. Im vergangenen Dezember wurde die Giraffe auf die rote Liste gefährdeter Tierarten gesetzt. Paul Gathitu vom Kenya Wildlife Service KWS.
It would come from habitat destruction.
Ursache ist die Zerstörung ihres Lebensraumes. Ein paar Mal gab es auch Probleme mit Stromüberlandleitungen. Und dann ist da die Wilderei.
We also would have poaching.
der Eingang zum Arusha-Nationalpark im Norden Tansanias. Eine Gruppe Ranger checkt einen Geländewagen mit Touristen, bevor sie weiterfahren dürfen in den sogenannten Jurassic Park. Ein paar hundert Meter die staubige Straße hinunter steht eine Reihe kleiner Läden. Idi Msuya bietet Souvenirs an, ein bisschen Schmuck, kalte Getränke. Die Geschäfte gehen schlecht, sagt er, auch weil die berühmten Herden von Maasai-Giraffen im Park immer kleiner werden. Die Leute haben Hunger, deshalb töten sie die Tiere, damit sie Fleisch zu essen haben. Das sogenannte Bushmeat ist ein Grund für die streng verbotene Jagd auf Giraffen. Geld ist ein anderer. Die Schwänze werden als Fliegenwedel verkauft, die Häute als Wasserbehälter. Und auch die Medizinmänner im abergläubischen Tansania zahlen gute Preise, erklärt Julian Fennessy. Im Norden des Landes sind im letzten Jahrzehnt viele Giraffen für ihr Knochenmark getötet worden, weil das angeblich AIDS heilen kann. Aber die größte Gefahr für die Tiere bleibt die wachsende Zahl von Menschen. Die enge Nachbarschaft sorgt für Konflikte um die Lebensgrundlagen, den die Giraffen verlieren. Weitgehend unbemerkt, sagt Paul Gavito vom KWS. Das ist nicht wie bei den Elefanten. Ihre Kontakte mit Menschen können ziemlich aggressiv sein. Deshalb bekommen sie mehr Aufmerksamkeit. Aber mit den Giraffen ist das schwieriger. Sie sind im Prinzip freundliche Tiere.
They are good animals.
Und das könnte dazu führen, dass die sanften Riesen in vielen Regionen Afrikas vollständig verschwinden werden.
Hunger und Bevölkerungswachstum, die bedrohen nicht nur Giraffen, auch Nashörner und Elefanten. Linda Staude, dazu kommt, dass die Wilderei offenbar nicht auszumerzen ist. Jetzt soll da neue Technik helfen. Wie denn?
Also es gibt eine ganze Reihe von Technik, die helfen kann. Das sind zum einen Überwachung durch Drohnen, durch unbemannte Flugkörper, die einfach dabei helfen, zum einen zu gucken, wo die Tiere eigentlich sind, aber auch um Wilderer aufzustöbern, weil die Nationalparks hier sind zum Teil sehr, sehr groß und natürlich unglaublich schwer, selbst durch noch so viele Ranger im Auge zu behalten. Es gibt Wärmebildkameras, es gibt natürlich schwere Bewaffnung, es gibt Hunde, die helfen. Also nicht nur reine Technik, sondern einfach auch ja Menschen Mengen, die sich darum kümmern sollen. Das Problem ist, Ranger sein ist eine gefährliche Sache, denn auf der anderen Seite haben natürlich auch die Wilderer aufgerüstet. Also ich rede nicht von den Menschen, die eine Giraffe töten, weil sie das Bushmeat essen wollen, sondern wenn man über Nashörner oder Elefanten redet, da geht es um richtig viel Geld. Das sind organisierte Schmugglerbanden, internationale, die entsprechend auch das Geld haben, ihre Wilderer mit richtig schwerem Geschütz aufzurüsten. Und das ist eine Art ja Buschkrieg, der da stattfindet, den oftmals auch die Ranger nicht überleben.
Und hat das auch mit Korruption in der kenianischen Bürokratie zu tun?
Also die Ursachen sicherlich sind erstmal nicht Korruption, aber die Korruption befördert natürlich den Schmuggel. Es sind zum Beispiel hier Vorfälle gewesen, weil wenn eine Schmuggelladung entdeckt wird, dann wird natürlich das Elfenbein oder das Nashornhorn beschlagnahmt. Das wird dann irgendwo gelagert und Kenia hat das vor einigen Monaten hier sehr medienwirksam verbrannt. Aber zuvor sind da auch schon mal ein paar Tonnen verschwunden. Oder es wird im Hafen von Mombasa dann nicht so genau in die Container geguckt, ob sich da möglicherweise ein Elefanten Stoßzahn unter deren Erbsen verbirgt oder sowas. Also da spielt natürlich in den Bereichen dann Korruption auch eine Rolle.
Es gibt sogar einen kenianischen Musiker, der gegen Korruption angesungen hat. Sie haben ihn uns heute noch geschickt. Der heißt Eric Wainaina.
I cannot believe it. Polisi, kitu kidogo. Mutu ya simu, kitu kidogo. Easy, tikajo watu, kitu kidogo. Shifo, kitu kikubwa. Mokola, anataka kitu yote. What am I supposed to do? Kitu gani?
Sema hakuna chabure huo msemo tumeutafsiri kinyume hata shule kuingiza mtoto lazima utoe mtoto kupata simu ni bala road license bei na futa nunua kupote
brother ID ni mashaka twarudisha jamhuri yetu nyuma nchi ya kitu kidogo.
Linda Staude, ist das jetzt Tanzmusik in der Kneipe oder politische Botschaft?
Es ist beides. Eigentlich ist es eine Satire. Kitu Kidogo ist das Kiswahili-Wort für die Schmiergelder, die hier im Alltag gezahlt werden. Das heißt so etwas wie eine Kleinigkeit oder ein kleines bisschen. Und an diese Alltagsschmiererei hat man sich eigentlich auch als Ausländer schon gewöhnt in Kenia, weil solche Sachen einfach das Leben erleichtern. Also ich kann zur Behörde gehen und ein halbes Jahr auf meinen Ausweis warten oder ich zahle ein bisschen Kitu Kidogo und ich habe ihn in 2 Wochen. Oder das Korrupteste hier ist die Verkehrspolizei. Ich werde angehalten, weil ich vielleicht zu schnell gefahren bin. Dann habe ich die Wahl, entweder zum Gericht zitiert zu werden, dort einen ganzen Tag zu verbringen und dann anschließend zur Kasse gebeten zu werden. Oder ich gebe dem Verkehrspolizisten unter der Hand in meinem Führerschein ein paar kleine Geldscheine und bin das Problem los. Das ist eine völlig andere Sache, wenn wir über Korruption im großen Stil reden. Das hat hier zum Beispiel unter dem Präsidenten Kibaki, also Kenyattas Vorgänger, ein Riesenprojekt gegeben, kostenlose Grundschule für alle Kinder, weil hier Schule normalerweise Gebühr kostet und deswegen für viele Leute in den Slums, in den armen Vierteln nicht erschwinglich ist. Das Geld, was dafür zur Verfügung gestellt worden sind, das waren Millionen und das ist einfach verschwunden. Keiner weiß, wo es abgeblieben ist. Was für die Menschen hier natürlich katastrophale Konsequenzen hat, weil die kostenlose Grundschule auf einmal wieder nicht mehr kostenlos ist. Und da in diesen Bereichen ist Korruption ein gewaltiges Problem.
Und rechnen Sie damit, dass die Wahlen am 8. August etwas daran zum Besseren wendet?
Also ehrlich gesagt, ich glaube da nicht mehr dran. Das hatte man schon gesagt, als Uhuru Kenyatta gewählt worden ist. Kenyatta ist ja der Sohn des ersten Präsidenten. Diese Familie hat Geld ohne Ende. Das heißt also, es wurde damals gesagt, Uhuru Kenyatta hat es ja eigentlich nicht nötig zu klauen, weil er ja nun selber schon jede Menge Geld hat. Das heißt, er wird richtig effektiv gegen Korruption vorgehen. Das ist nicht passiert. Und ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wer hier zum Teil zur Wahl antritt, jetzt nicht im Präsidentenbereich, sondern es wird ja hier alles andere auch gewählt, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Also zum Beispiel der Gouverneur von Nairobi, da haben sie als kenianischer Wähler die Auswahl zwischen dem derzeitigen Amtsinhaber, der selber korrupt bis unter die Augen ist. Auf der anderen Seite steht jetzt ein anderer zur Auswahl, der bekanntermaßen ein Drogendealer ist. Also das ist keine große Auswahl, die sie da haben und so kann man das durchziehen. Also von daher, ich sehe hier niemanden, der sich einen Namen machen will, weil er plötzlich hier den Augiasstall ausgekehrt hat und die Korruption beenden will.
Linda Staude, besten Dank für Ihre Reisebegleitung durch Nairobi und den Rest Kenias. Morgen sind wir weiter südlich in Afrika, in Johannesburg. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.